HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Francesco Piemontesi. Gastgeber ist Andreas Bomba. Francesco Piemontesi ist Pianist. Er glänzt, so habe ich es in einer Pressekritik gelesen, mit pfeilschneller Sorglosigkeit. Pfeilschnell ist er überall in der Musikwelt unterwegs und zu Hause. Vor 5 Jahren, Herr Piemontesi, waren Sie New Generation Artist der BBC. Wie lange ist man jung als Musiker?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, jung ist man eigentlich immer, bis man was lernen kann, was neu dazu lernen kann. Und man muss auch eine bestimmte Frische, eine bestimmte jugendliche Frische auch in jede Interpretation reinbringen. Und wenn ich an manchen historischen Pianisten auch denke, wie zum Beispiel auch Edwin Fischer, da gibt es diese wunderbare letzte Aufnahme von ihm, Rundfunkaufnahme mit dem 5. Beethoven aus Wien, wo er kurz vor seinem Schlaganfall war und kurz vom Lebensende in den 50er Jahren. Und das klingt, manches klingt so frisch und würde ich sagen, auf positive Art und Weise gesagt, fast naiv, jugendlich. Und dieser Teil vom Musizieren, das muss man auch, glaube ich, kultivieren. Und man muss sich immer bewusst machen, dass eben das Improvisatorische, diese Lust an neue Erkenntnisse jeden Tag, die muss immer da sein.
Musik macht man ja live, ja, im Konzert. Das ist für Sie sozusagen der Jungbrunnen. Man ruft nichts ab, selbst wenn man mit einem Orchester auf Tournee ist und 5, 6, 7 Abende vielleicht dasselbe Programm spielen muss. Trotzdem bleibt es jung und frisch.
Ja, das muss. Und das ist, finde ich, teilweise so spannend. Das ist vor allem bei großen amerikanischen Orchestern der Fall. Also Dallas und Pittsburgh und so weiter. Man spielt teilweise 6 Abende hintereinander im gleichen Saal das gleiche Stück. Und das finde ich so spannend. Jeden Abend was anderes auszuprobieren. Sich auch irgendwie leiten lassen. Das ist schwer zu erklären. Aber wissen Sie, wenn man auf die Bühne geht, man wird irgendwie getragen von einer Energie, wo man nicht weiß, wo sie herkommt. Also ich will jetzt nicht in Richtung Esoterik oder so gehen, überhaupt nicht. Aber man fühlt sich wirklich vielleicht vom Publikum, vom Orchester getragen. Und jeden Abend ist diese Energie anders. Fotokopien sind irgendwas, was mich im musikalischen Bereich nicht besonders faszinieren. Und ich habe schon den einen oder anderen Tonmeister, die haben mich schon ein paar Mal angeschimpft, dass ich jeden Abend was anders mache und sie können nicht immer perfekt das zusammenschneiden von den 2 Abenden. Aber das ist eben nicht gerade meine Aufgabe.
Dennoch, man hat doch manchmal, denke ich, den inneren Schweinehund. Ach, das war so gut gestern Abend. Ich mache es jetzt einfach nochmal so. Und dann ist man schnell in dem, was man Routine nennt. Das kriegt das Publikum vielleicht gar nicht mit, weil die Leute hören sich das nicht 2-mal nacheinander an. Das sind ja immer andere Leute, die ins Konzert gehen. Aber man selbst neigt dann vielleicht doch mal dazu. Vielleicht hat man auch ein Glas Wein am Abend vorher zu viel getrunken, dass man sagt, jetzt mach's jetzt gerade so wie gestern, dann ist auch gut.
Nee, gerade wenn man das machen möchte, da habe ich sehr früh in meiner Karriere gelernt, das muss man nicht machen, weil dann fängt man eben an, eine Fotokopie, eine schlechte Kopie von gestern zu machen. Also es gibt keine Möglichkeit, obwohl es im gleichen Saal mit gleichem Orchester das gleiche Stück innerhalb von 24 Stunden, man kann nicht 2-mal das gleiche wiederholen. Und was ich damit sage, ist nicht, dass man unbedingt jeden Abend um jeden Preis anders spielen muss, um originell zu sein. Ich meine einfach nur, es gibt eine bestimmte Freiheit in den Affekten, also jedes Stück hat verschiedene Charaktere, die auf eine bestimmte Art zusammenhängen. Und innerhalb dieser Charaktere ist eine Möglichkeit der Darstellung. Also ich kann vielleicht an einer deutschen Stelle etwas mehr auskosten an einem Abend. Ich kann etwas Dämonisches in einem Liszt-Konzert vielleicht an einem Abend etwas schärfer spielen. Also innerhalb von diesem Rahmen, da kann man doch einiges machen und das ist wichtig. Mhm. Und das war, finde ich, fürs Musizieren auch ganz wichtig schon von Anfang an. Selbst wenn Sie in State Modern in London gibt es diese freie Etage, wo immer so diese Dauerausstellung gibt. Und da sehen Sie diese wunderbaren Pollocks-Bilder. Eins davon, diese Frühlinge heißt das, Springs, das ist einer der expressivsten Bilder oder Kunstwerke, die ich überhaupt kenne. Also man möchte sich fast reinwerfen in dieses Bild. Aber es hat einen Rahmen.
Und immer wenn Sie in London sind, gehen Sie da hin und gucken sich das an und sehen das dann jedes Mal neu.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist fast zum Ritual geworden. Das ist immer was Neues. Aber wie gesagt, das hat einen Rahmen. Aber innerhalb diesen Rahmen, man kann immer was Neues sehen. Und das müsste eigentlich beim Musizieren auch so sein.
Sie haben gesagt, von Anfang an, Herr Piemontesi. Was ist denn Ihr Anfang gewesen?
Also ich meinte eher von Anfang an der Karriere, als ich schon ein bisschen studiert hatte. Der Anfang, glaube ich, das sind ganz vage Erinnerungen, als ich 4 oder 5 war. Kirchenglocken, das war eine der ersten Erinnerungen. Also ich bin durch Kirchenglocken.
Sie kommen aus dem Tessin, also aus der italienischen Schweiz?
Ich komme aus dem Tessin, also da gibt es auch nicht gerade wenig Kirchen. Eine Region, die noch relativ katholisch geprägt ist. Und da gibt es, wie gesagt, viele sakrale Bauten. Und da habe ich einige Kirchenglocken gehört. Ich erinnere mich, dass ich ganz lange diese Obertöne gelauscht habe. Meine Eltern erinnern sich noch, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, hör mal, wie der Klang weitergeht. Und diese Suche nach den Obertönen, dass der Klang weitergeht, das hat mich dann wirklich von Anfang an begleitet.
Ne? Und dann muss man ans Klavier gehen, ja. Wenn Sie spielen Klavier oder haben Sie was anderes vorher gespielt? Das muss man dann übersetzen. Man kann zum Beispiel Kirchenglocken schön singen, man kann Intervalle hören. Ja. Das ist auch immer wieder neu, abhängig von dem, wo man steht, zum Beispiel, wo man das hört, welche Glocken stark sind, welche weniger stark sind. Wie sind Sie dann zum Klavier gekommen?
Wir hatten ein kleines Toy-Piano zu Hause, also meine Eltern. Und sie haben ja gesagt, dass ich ständig nach dem Kindergarten, nach der Schule einfach dahin wollte und mit den Klängen experimentiert haben. Und dann haben sie gedacht, sie probieren mal vielleicht mit Musikunterricht. Sie dachten erstmal an die Geige, weil das sozusagen ein etwas sozialeres Instrument ist. Man ist zusammen von Anfang an, man spielt in einem Streichorchester, ein Symphonieorchester. Man macht öfters Kammermusik zusammen. Klavier ist doch etwas
autistisch.
Ja, fast. Also auf jeden Fall sehr individuell. Und dann war die Geigenlehrerin aber anscheinend so genervt, dass ich die ganze Zeit nur gefragt habe, ob ich da am Klavier, da, was im Raum stand, spielen konnte. Und dann hat sie meinen Eltern gesagt, nee, also da gibt es keine Chancen, aber der scheint wirklich für das Klavier sich zu interessieren. Und dann haben wir eine Klavierlehrerin gesucht. Und so hat sich das alles nacheinander sehr natürlich entwickelt. Keine großen Brüche. Und
keine
das hat
Brüche,
alles einen Weg genommen.
Fußballspielenden Freunde draußen, die haben Sie nicht abgelenkt oder gelockt oder Sie haben es vielleicht zusammengebracht?
Ja, also ich hatte auch vielleicht, es waren auch nicht extrem, nur Extremsportler in der Klasse. Es gab doch Leute, die sehr viel entweder mit Musik oder dann in die Wissenschaften gegangen sind. Da waren schon wirklich einen besonderen Jahrgang dort in Locarno, muss ich sagen. Es gibt und viele, viele aus meiner Klasse haben auch eine Karriere gemacht in jedem Bereich. Also einer zum Beispiel hat jetzt schon eine Schlüsselposition beim CERN in Genf, also Quantenphysik und so weiter. Manche anderen sind in ganz andere Richtung gegangen, Literaturprofessoren schon. Also es gab da alles Mögliche. Und da habe ich überhaupt keinen Sportdrang oder so gefühlt. Also da war Musik Teil des Ganzen und das war wunderschön.
Treffen Sie sich gelegentlich noch mit den Leuten und spielen ihnen dann vor?
Also vorspielen vielleicht nicht, aber wir haben uns gerade, also ich habe Abitur vor 15 Jahren gemacht und wir haben uns gerade vor ein paar Monaten getroffen, haben noch ein Essen gemacht, das war wahnsinnig nett. Und manchen, die wirklich Musik sehr gefällt und die in Italien oder in Genf oder in Zürich leben, die kommen oft, wenn ich dort Konzerte spiele, die treffe ich immer. Also das ist doch eine schöne Art, wieder zusammenzukommen.
Wir wollen Sie jetzt hören, Herr Piemontesi, mit Debussy, einem der Prélude aus dem ersten Buch, La Serenade Interrompue. Sagen Sie kurz was zu diesem Stück, warum Sie das ausgewählt haben?
Ja, das ist eine der 24 Bilder, die Debussy sozusagen gemalt oder ins Stein gemeißelt hat, je nachdem, wie man das sehen will. Aber in diesem Stück finde ich vor allem die ganzen Charaktere so interessant. Es gibt so einen Gitarristen, der eine schönen Damen auf dem Fenster eine Serenade vorspielt und die wird irgendwann mal so genervt von ihm, dass sie das Fenster schließt und das Fenster macht so einen Krach und man hört das in der Mitte vom Stück, wie einfach diese Stimmung dargestellt wird. Und dann versucht das noch einmal und dann wird er von einer Gruppe von Tänzer, diese Jota, das ist ein spanischer Tanz, und das wird in diesem Stück relativ leise und langsam im Hintergrund dargestellt. Und dann versucht das ein drittes Mal und dann irgendwie gibt er auf und am Ende kommt so ein kleiner Abgang wie oft mit Gitarre und mit fast einem Seufzer, wo er sagt, ach, was soll's.
La Serenade Interrompue aus dem ersten Band der Prélude von Claude Debussy, gespielt von Francesco Piemontesi, der zu Gast ist in Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben, Herr Piemontesi, bevor wir das Stück gehört haben, das er wunderbar erklärt und haben dazu ein bisschen länger gebraucht, als das Stück dann als Musik eigentlich dauert. Das ist das Geniale von Musik, dass sie mit präzisen Mitteln das alles ausdrücken kann, wozu Worte viel mehr Raum brauchen.
Ja, das ist, was manche Komponisten auch selber gesagt haben. So Mendelssohn zum Beispiel war wirklich stark dagegen, über Stücke zu sprechen, weil er sagt, Musik ist zu präzise, ist zu direkt, zu unmittelbar, um sie in Worte zu fassen. Also das ist eine andere Sprache als die, die wir jeden Tag benutzen, und die transportiert doch, glaube ich, einiges mehr, weil die transportiert auf so eine unglaubliche Art und Weise diese ganzen Emotionen, aber in so einer kondensierten Form, wie wir es mit unseren Sprachen nicht machen können. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum wir teilweise Schönberg so, zumindest ich Schönberg, als vielleicht zu viel empfinden, weil das ist so emotionale Musik. Und innerhalb einer Minute der Gurenlieder.
Das ist so kondensiert.
Genau, es ist so kondensiert, als würde man von 7 Lastwagen überfahren. Also das kann die Musik.
An Berg oder Weber, diese kurzen Stücke, diese kurzen Orchesterstücke.
Ja, das sowieso. Ja.
Jetzt muss ich den Interpreten fragen. Claude Debussy hat Stücke von sich selbst eingespielt. Man hat die heute über dieses Welte-Verfahren, also mechanische Klaviere, wo verschiedene Komponisten ihre Stücke selbst eingespielt haben. Jetzt spielen Sie Debussy und können sich das anhören, wie das die Komponisten selbst gespielt haben. Was macht man da als Interpret? Spielt man es einfach nach?
Nein, das ist eben das Geniale an diesen Aufnahmen. Welte ging nach Paris und hat unter anderem Debussy, aber auch Granados und anderen Künstler aufgenommen. Manche anderen Aufnahmen wurden in Leipzig gemacht, wo zum Beispiel Rachmaninow auch beteiligt war. Ich finde, was man hört aus dieser Generation von Komponisten und natürlich Interpreten, die meisten waren ja sowohl Komponisten als auch Interpreten, was denen am wichtigsten ist, ist eine bestimmte Stimmung. Also sie hören ihn zum Beispiel im Voile, im zweiten Prélude, Debussy spielt und es ist ihm wichtig, die Boote darzustellen, diese Schiffe, die gegen das Pier ab und an einfach sich bewegen. Die Wellen und solche Sachen sind ihm ganz wichtig. Oder eine Stimmung wie zum Beispiel helle oder dunkel. Man merkt das sofort im Klang. Weniger wichtig war eine bestimmte Art, fast würde ich sagen apothekenhafte Art, mit dem Text umzugehen. Das kam vielleicht eher nach und nach aus der zweiten Wiener Schule und dann Richtung Boulez und so weiter, dass man irgendwann die Stücke einfach so präzise dargestellt hat, fast mit dem elektronischen Mikroskop dargestellt hat. Und das ist eben das Schöne zu hören, man muss wirklich die Stimmungen verstehen in den Stücken, man muss bei Debussy wirklich verstehen, wie es hell, wie es dunkel, warum funktioniert dann so ein Bild, zum Beispiel auch bildende Kunst, also Vermeer, warum wirkt plötzlich diese Perle hier so hell, weil vielleicht an der rechten Seite des Bildes alles schwarz gemalt ist, also diese Beziehungen zwischen hell und dunkel, zwischen den verschiedenen Stimmungen, die müssen da sein. Und dann innerhalb dieser Stimmungen haben wir die ganzen Freiheiten, die wir wollen. Und insofern macht das noch mehr Lust, das zu spielen.
Ja, aber Stimmung ist subjektiv, Herr Piemontesi.
Genau.
Und was hat solche Musik an Subjektivität zu bieten, wenn doch der Komponistenwille so deutlich erkennbar wird?
Also ich würde sagen, wenn ein Stück traurig ist, ich rede jetzt pauschal, oder wenn ein Stück fröhlich ist, wenn ein Stück poetisch ist, wenn ein Stück dämonisch ist, es gibt Tatsachen. Die sind einfach auf den Noten zu erkennen. Und dann innerhalb dieser Tatsachen sind Interpreten da und die bringen das eigene. Und ich glaube, einfach dann eine gute Mischung zwischen diese Tatsachen kennen, den Rahmen studieren, die Charakteren kennenlernen, die Struktur verstehen und darstellen, dann müssen wir halt am Konzertabend irgendwas Persönliches geben.
Ja, das ist ja, man eignet sich das an, deshalb probt man. Da hat der Pianist vielleicht den Vorzug, dass er alleine proben kann und nicht ständig durch einen Orchestermusiker bei einem Klavierkonzert gestört wird, in Anführungszeichen, weil die haben oft andere Probleme als sie. Das muss in den Probenzeiten alles bewältigt werden. Der Pianist kann für sich das erarbeiten, aber dann kommt der Moment der Interpretation. Und da sitzt man ja in einem Raum. Da sitzen Sie in der Wigmore Hall in London und am nächsten Tag in der Elbphilharmonie. Dann gehen Sie in den Mozartsaal der Alten Oper und zum Schluss in den Musikverein nach Wien. Man könnte jetzt viele andere noch erfinden, die Tonhalle in Zürich, wenn sie wieder auf ist. Also da sitzt man und... Welche Rolle spielt dieser Raum?
Das ist eben, was noch dazu kommt. Also diese ganze Erkenntnisse, würde ich sagen, die müssen vorher da sein am Konzerttag. Während der Probe hat man überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken. Das heißt, in der Generalprobe oder in der Saalprobe, wenn man allein spielt, dann muss man hören, wie der Saal reagiert. Man muss im besten Fall auch jemand haben im Saal, der einem sagt, du, die Höhe klingt wunderbar, die Bässen tragen nicht, die Pianissimi sind wunderbar, die Fortissimi, pass auf, die werden zu laut oder umgekehrt. Jeden Saal hat einfach das Charakteristikum. Das ist irgendwas, was dann unter den akustischen Problemen geht. Die muss man eben am Vormittag lösen und dann, wenn das Konzert anfängt, dann muss man die ersten paar Minuten gucken, wie sich der Saal mit Publikum verändert hat. Und wenn man das dann verstanden hat, dann muss man es sehr schnell umsetzen, damit man wirklich auch gleichzeitig diese ganze Spontaneität des Moments genießen kann. Also das ist keine leichte Aufgabe.
Könnten Sie sich vorstellen, einen Soloabend, nachdem Sie 5 Minuten gespielt haben, aufzustehen und dem Publikum sagen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie alle da sind. Ich stelle fest, der Saal klingt heute Abend ganz anders als heute Vormittag. Und ich fange jetzt nochmal an, weil mir jetzt eingefallen ist, wie ich das, was ich Ihnen sagen möchte, viel besser sagen kann, viel langsamer, viel lauter, viel schneller, wie auch immer sagen kann, als ich es bisher getan habe.
Also ich habe schon darüber nachgedacht, aber getan habe ich es noch nicht. Ich habe aber ein paar Beispiele gesehen. Also die Martha Argerich habe ich einmal gesehen, sie war wirklich deutlich unzufrieden mit dem ersten Prokofjew-Konzert in Lugano bei einem Festival. Und sie hat irgendwas in den Saal gesagt. Ich habe es leider nicht verstanden, weil ich viel zu weit saß. Aber ich glaube, es lag an der Akustik. Und da hat sie gesagt, ich spiele es nochmal. Und das Orchester und sie haben das Stück noch zum zweiten Mal gespielt. Also das ist schon passiert. Ich glaube, Gulda hatte schon ein paar Mal solche Anfänge. Dann nochmal, warum nicht? Das wäre vielleicht auch eine Art, ein Publikum etwas näher oder auf persönliche Art und Weise was näher zu bringen, was das ganze Prozess ist. Also ich finde, viele, die nach den Konzerten kommen, die fragen mich, ach, wie funktioniert alles? Und ich glaube, für einen Großteil des Publikums ist Musizieren doch fast was wie eine Alchemie oder was Esoterisches an sich. Und ich finde, es ist interessant, manches davon preiszugeben, manches zu erklären, was wir machen, wenn ein akustisches Problem auftaucht, wie lösen wir ihn?
Francesco Piemontesi, Sie haben Musik mitgebracht in diese Sendung. Wir kommen jetzt zu einem Stück eines Komponisten, dessen Name vorhin schon mal gefallen ist. Max Reger, Mozart-Variation für großes Orchester. Das ist aus der A-Dur-Sonate, Köchelverzeichnis 331. Der 3. Satz ist, glaube ich, der berühmte türkische Marsch.
Genau.
Und der Anfang ist das Thema, das Reger wunderbar bearbeitet hat. Und Sie haben da einen sehr präzisen Vorschlag, nämlich die letzte Variation, bevor die Fuge anfängt. Das heißt, Sie kennen das Stück ziemlich gut und vor allem die Aufnahme, die wir jetzt hören. Was fasziniert Sie daran?
Ja, also das ist erstmal ein Stück, das in 3 Fassungen gibt. Es gibt diese große Orchesterfassung, es gibt eine Fassung für 2 Klaviere und es gibt eine Fassung für Klavier 4-händig. Die Fassung 2 Klavieren habe ich relativ früh kennengelernt. Ich habe das auch mit einigen Kollegen in der Hochschule immer wieder gerne gespielt. Und ich war sofort fasziniert von der harmonischen Sprache des relativ späten Regers, der sich immer mehr, fast würde ich sagen, tonale Räume einfach verlässt und immer mehr in Richtung 20. Jahrhundert, teilweise auch in Richtung Debussy geht. Es gibt Stellen, die den Raum fast sprengen. Das fand ich sehr interessant. Und dann die Wahl dieser Aufnahme ist wegen des Dirigenten, also Leif Segerstam, das ist ein berühmter finnischer Dirigent. Er ist auch ein Komponist, hat über 200 Sinfonien. Hat
lange auch die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz dirigiert in Ludwigshafen, daher kennen wir ihn hierzulande ganz gut eigentlich.
Genau, und sieht auch ein bisschen aus wie Johannes Brahms selber. Und ich finde, vielleicht weil er auch Komponist ist, er kennt diese Sprache wunderbar und hat vor allem einen Sinn für den Klang im Orchester. Also, obwohl das vielleicht ein eher kleineres Orchester hier, das Norrköping Symphonieorchester aus Schweden, man merkt sofort, was für eine Legato-Kunst da ist. Also die Klänge werden wirklich so ein bisschen wie auch Furtwängler das in den Schubert-Symphonien früher gemacht hat. Man merkt einfach, wie die Töne sich verbinden. Man merkt auch, dass man atmen kann. Man merkt, dass es eine bestimmte Ruhe, eine bestimmte Größe ist. Und es gibt schon eine bestimmte Tendenz, alles schneller, alles heller, alles exciting und was es auch immer geht, zu machen. Und ich finde, gerade bei so einer Musik, da kommt einem schon Gänsehaut, wenn man die Ruhe und die Größe hat. So kann ich mir vorstellen, dass Reger sie hätte dirigieren können.
Max Reger, Mozart-Variationen. Das war die letzte Variation vor der Fuge. Ich persönlich bin ein großer Freund der Regerschen Fugen mit diesen zündenden, mitreißenden Themen, diesem gewaltigen Aufbau, diesen unglaublichen kontrapunktischen harmonischen Verwicklungen, die sich dann zum Schluss noch möglichst in eine Nebentonart stürzen, um dann doch mit einem strahlenden Akkord zu enden. Ja. Das ist bei den Orgelwerken vor allem der Fall, den großen Choralfantasien, die absolut unglaublich wirkungsvolle Musik sind. Das war eine Aufnahme mit Leif Segerstam und dem Norrköping Symphony Orchestra. Gewünscht und mitgebracht hat sich Francesco Piemontesi, Pianist aus der Schweiz, der zu Gast ist in Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben einen weiten musikalischen Horizont, Herr Piemontesi. Wir haben von Bach bis Webern schon ziemlich viele Komponisten genannt. Das sind 200-300 Jahre Musikgeschichte. Ich möchte zwischendurch mal ein ganz anderes Thema berühren. Wenn man Ihren Lebenslauf im Internet betrachtet und wo Sie so alles auftreten, dann könnte man das, wie so viele andere das auch machen, subsumieren unter dem Thema, er spielt an den wichtigsten Orten der Welt mit den besten Orchestern und bekanntesten Dirigenten, mit den tollsten Kammermusikpartnern und, und. Also Sie machen eine Karriere, eine Bilderbuchkarriere, wenn man so will. Dennoch gibt es Pianisten, die viel bekannter sind als Sie, die auch so eine Karriere machen, die vielleicht viel mehr spielen an noch prominenteren Orten mit noch besseren Dirigenten. Da ist viel mehr PR dahinter. Das heißt doch, dass im Musikbetrieb sich letztlich die PR nur dann lohnt, wenn man vielleicht nicht so gut ist.
Das weiß ich nicht. Das können Sie vielleicht von außen besser betrachten. Ich glaube, es sind verschiedene Betrachtungen hier notwendig. Das erste war, ich habe natürlich auch durch meine Lehrer Alfred Brendel und Cécile Haussé, also Pianisten mit einer bestimmten Arbeitsmoral, auch eine bestimmte Moral, was Musik auch bedeutet, gelernt, die Sachen sehr langsam anzugehen. Also ich habe mir das Repertoire sehr langsam erarbeitet. Ich habe teilweise glanzvolle Stücke daneben gelassen, um zum Beispiel den ganzen Mozart zu lernen.
Mit Mozart macht man wenig Karriere. Also ja, sag mal, junge Leute, die spielen Rachmaninow, die spielen Prokofjew, die spielen die Schumann-Toccata, Chopin, rauf und runter, weil das ist, was die Leute angeblich hören wollen.
Und ich habe aber gleich von Beginn an von Alfred Brendel und anderen, eben auch Marie Perret, den ich gut kenne, ich habe von allen das Gleiche gehört. Wenn man diesen Weg angeht, mit Ruhe, mit Gelassenheit, man lässt sich Zeit, weil das sind Werke der besten Komponisten, die auf dem geistigen Niveau eines Leonardo da Vinci waren. Also warum? Wir müssen einfach diese Werke verstehen, das braucht Zeit. Wir können nicht alles innerhalb von 2 Jahren machen. Und das hat natürlich Vorteile. Also man hat nicht so einen Senkrechtstart, man wird nicht von irgendwelchen Firmen mit 18 schon beworben, man macht nicht mit 19 4 Konzerten der Carnegie Hall. Dafür kann man wirklich sein Repertoire und sein Können, sein Wissen erweitern. Und ich muss sagen, meine Karriere ging immer prinzipiell durch die Dirigenten, also und durch die Kammermusikpaten. Die haben sie gemacht. Ich habe immer ein bisschen diese PR-Geschichte vermieden, weil ich habe oft den Eindruck gehabt, es gibt sehr viele Leute, die nicht genug arbeiten, aber sehr viel daran arbeiten, das zu werben, was sie machen. Das war irgendwie nicht meine Art. Ich möchte wirklich gern die Sachen gut machen. Aber Sie sehen, wie oft haben wir irgendwelche jungen Künstler, die bei der Deutschen Grammophon, bei Sony oder bei diesen ganzen Firmen, großen Firmen heißen, die nach 2 Jahren gar nichts mehr machen.
Wenn man anfängt, sich mit ihnen zu beschäftigen, sind sie schon wieder weg vom Fenster.
Die sind schon wieder weg und dann hieß es auch, der hat das nicht durchgehalten. Und da muss ich sagen, das wäre ein bisschen eine Aufgabe, die eine seriöse Presse auch machen müsste. Warum plötzlich sich auf einem stürzen, um nach 2 Jahren dann schlecht über ihn zu schreiben, ach, der hat's nicht geschafft. Und dann kommt der Nächste. Und immer von vornherein. Also ich wollte auf jeden Fall in diese Falle nicht angelockt werden. Ich wollte wirklich weil man hat ein Leben und man muss es auch schön gestalten, wie man möchte. Und das ist eben der Weg der
Work-Life-Balance heißt das auf Neudeutsch.
Absolut.
Also man muss nicht nur die Junkie-Tour machen, sage ich mal. Also so viel wie möglich Konzerte, so viel Reisen wie möglich um die Welt, außer Hotelzimmern, Konzertsälen, nichts mehr anderes sehen, auch nicht ins Museum gehen. Die Pollock-Bilder in London, die bleiben dann irgendwie links liegen.
Genau.
Das gehört für Sie dazu.
Genau. Und ich finde, und das wäre mein Wunsch, dass es in Zukunft eine Presse gäbe, die ein bisschen mehr aufpasst auf solche Sachen.
Sie nicht noch anheizt. Sondern
genau, man muss aufpassen. Warum die gleichen Journalisten, das haben wir ja öfters gesehen, es gab hier in Deutschland ein prominenter Fall, es gab jetzt in der Schweiz auch einen Fall mit einem Dirigenten, wo die ersten Monate plötzlich in den Himmel gelobt wurde. Also man dachte, man hat hier mit Celi Bidake zu tun oder Kleiber ist aus dem Himmel zurückgekommen. Ja. Nicht um Celi Bidake zu schimpfen dieses Mal, aber sondern als Reinkarnation. Und dann die gleichen Leute 2 Jahre später schreiben das alles Schlechteste, was sie könnten. Da denkt man, man hat hier mit einer Karikatur von Loriot zu tun. Also wo sind wir denn geblieben? Wie kann das sein, dass ein Mensch innerhalb von 2 Jahren von den Sternen bis zur Straße geht? Also das ist, finde ich, irgendwas, was sich Musikjournalisten ein bisschen mehr bewusst das machen
bei
müssen.
Bei der Krise des Journalismus, weil man ja die gedruckte Presse an Auflagen verliert, auch im Radio muss alles immer schneller gehen, perfekter werden und so. Also dieser Drang zuzuspitzen und dann eben auch fallen zu lassen, das ist das negative Zuspitzen, der ist natürlich sehr hoch und es kommen ständig neue Leute nach, junge Musiker.
Genau. Und teilweise habe ich gesehen, und das ist eben der letzte Aspekt, ich bin schon ein paar Mal angesprochen worden, auch von großen Firmen, und sofort kam die Frage, was halten Sie von Crossover? Also es gibt doch eine bestimmte Richtung, die versucht, klassische Musik so zu popisieren sozusagen, dass es irgendwas Leichtes wird. Und das Interessante ist, dass ich oft Menschen nach den Konzerten treffe, die mir einfach sagen, oder auch als Veranstalter, weil ich kümmere mich um ein Festival in der Schweiz und wenn ich wirklich ein schwieriges Programm auch dort präsentiere, die sich bedanken und sagen, auch endlich, warum muss es alles nur leicht sein? Warum müssen wir einfach zum 90. Mal, obwohl das wunderschön ist, die 6. Tschaikowski ist alles wunderbar, aber wir können auch andere Musik hören und das war mir auch wichtig.
Ja, aber das ist wahrscheinlich zu wenig, Leute. Ich sage Ihnen warum. Einerseits die Künstler trauen und die Veranstalter trauen dem Publikum nichts mehr zu, weil es anstrengend ist. Klassische Musik hören, eine Mahler-Sinfonie oder Sie sagten H-Moll-Messe vorhin, eine Missa Solemnis, also diese großformatigen Werke, das ist anstrengend. Und wer zahlt viel Geld, um sich anzustrengen? Die Leute wollen sich unterhalten. Es ist noch kein Jahr her, da habe ich diese Sendung, die wir, Herr Piemontesi, hier aufnehmen, mit dem David Garrett gemacht. Der hatte auch sehr bedenkenswerte Argumente. Das hat unglaublich polarisiert, auch bei den Hörern, dass er überhaupt aufgetreten ist in einem Kulturprogramm wie HR2 Kultur. Also da gibt es viele Fürs und Widern. Ich glaube, der Künstler muss authentisch sein, wie man heute sagt. Also man muss hinter dem stehen, was man tut und dann kann man dem Publikum auch was zumuten.
Ja, das ist klar, aber was ich damit sagen will, ist, dass man nicht das ganze Publikum für dumm oder nicht anstrengungsfähig kaufen muss. Das funktioniert ja nicht, weil wenn man das einfach dann so ad absurdum einfach weiterdenkt, dann könnten die ganzen Orchester wegpacken und HR-Kultur wird auf die Copacabana in Brasilien verlagert und wir machen uns keine Gedanken mehr.
Und wir hören Musik alle nur noch auf und Filmmusik.
Und Bach war ja, oder Goethe und Schiller, das waren schöne Statuen in Leipzig und in Weimar. Ja, es gibt bestimmt einen Teil des Publikums, was vielleicht in diese Richtung gehen würde, aber ich bin mir wirklich sicher, dass das nicht der Großteil ist.
Sie haben für diese Sendung eine ganze Liste von Musikstücken mitgebracht, die wir spielen könnten. Was mir auffällt, ist, es sind viele alte Aufnahmen, kann man schon sagen, nicht nur ältere, sondern alte Aufnahmen dabei, unter anderem jetzt die Au bord d'une source von Franz Liszt, gespielt von Wilhelm Kempf, eine Aufnahme von 1950. Was reizt Sie an alten Aufnahmen so sehr?
Also aus dieser Generation von Pianisten finde ich, es hat alles einen Maß. Wir kommen wieder zu dem Rahmen. Also man hört bei Kempf alles, die ganzen Charaktere. Aber es wird nicht alles übertrieben. Es wird nicht unglaublich in die langsamen Tempi oder es wird nicht überlebendig. Es hat alles eine bestimmte Form. Und innerhalb dieser Form werden diese Klänge so lebendig wahr. Es gibt eine fantastische Klangeinstellung übrigens, die ihm erlaubt, so viel auch zu singen auf der Platte. Man hört auch die Details. Man hört, wie viel er die Tenuti auskostet. Man hört, wie jede Stimme den eigenen Rhythmus und den eigenen Duktus hat. Also Kempf kam ja auch aus der Orgel. Sein Vater war ja Organist. Diese ganze Jüterbock-Tradition und dann später in Potsdam. Also er kannte sich wirklich mit Polyphonie gut aus. Und das ist, finde ich, irgendwas, was da vielleicht in den späteren Generationen verloren gegangen ist. Aber eben, was mir gefällt, ist, dass man nicht flüstern oder schreien muss, um gehört zu werden, sondern es ist einfach der unmittelbare emotionale Inhalt, der da spricht. Und dann eben die zweite Sache ist, es waren vielleicht die nicht die Anfänge, aber es waren die ersten Jahre, zum Beispiel der Decca, man hatte noch nicht so viel aufgenommen. Man hat,
also
man,
der Plattenfirma.
Der Decca, Plattenfirma, und die gleichzeitig auch, glaube ich, Radargeräte für den Zweiten Weltkrieg dann gebaut hat. Das war sehr interessant. Mhm. Sehr interessante Firma, die eben deswegen auch so viel technisches Können hatte. Aber es waren noch, wie gesagt, die Anfänge, und man konnte relativ schwer bis vielleicht unmöglich auch schneiden, oder man musste auch wirklich die Bänder mit den Scheren schneiden. Und man hat das alles sehr viel im Naturzustand gelassen. Und da gibt es eine bestimmte Natürlichkeit, wenn man so aufnimmt. Man geht ins Studio und das wäre so, als würde da im Publikum stehen, wir machen nicht 500 Schnitte pro Stück, und da kommt raus, was der Künstler auch im Konzert kommen kann. Und das fasziniert mich sehr aus dieser Epoche.
Au bord d'une source aus dem ersten Jahr der Année du Pèlerinage von Franz Liszt. Eine Aufnahme mit Wilhelm Kempff, dem großen deutschen Pianisten, die 1950, also relativ bald nach dem Krieg, entstand, bei der Firma Decca erschienen ist. Und Francesco Piemontesi hat uns erzählt, was das Besondere an dieser Aufnahme ist, auch an der technischen Seite dieser Aufnahme, und dass man damals noch sehr oft das naturalistisch genommen hat, also nicht diesen und jenen Ton noch verbessert und nochmal ein Take, noch ein Take und noch ein Schnitt, sondern dass man es fließen lässt und vielleicht das eine oder andere dann auch stehen bleibt, was moderne Technik vielleicht dann noch eliminiert hätte. Das ist die Faszination der alten Aufnahmen. Francesco Piemontesi ist zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir haben viel über Musik gesprochen, auch über Karrieren, die Vermarktung von Musik, die Schwierigkeit, Publikum zu finden, zu begeistern, es in Anspruch zu nehmen, ein Publikum zu fordern und nicht nur zu unterhalten. Eine andere Frage beschäftigt mich, wenn man mit jungen Musikern oder auch mit nicht mehr ganz so jungen Musikern zu tun hat. Diese Leute haben kein Zuhause, scheint mir manchmal. Die trifft man überall auf der Welt. Wenn man sich die Konzertpläne anguckt, die kann man ja heute im Internet relativ einfach machen. Die sind immer unterwegs. Mit diesem Orchester, mit jenem Pianisten haben wir eine große Bandbreite an Auftrittsmöglichkeiten. Ist das für Sie ein Problem?
Nein, würde ich nicht sagen. Es ist keine leichte Sache, aber das war für Mozart vielleicht noch schwieriger. Der musste von Wien nach Paris.
Hatte kein Flugzeug.
Genau.
Ja, das war eine körperliche Anstrengung.
Absolut. Reisen, ja. Also da haben die Leute das sehr gelitten. Was ich versuche, ist auf jeden Fall größere Pausen in dem Jahr zu legen. Zum Beispiel im Sommer spiele ich fast nicht. Da mache ich ein bisschen die Festspiele. So nächstes Jahr kommt fast nur Salzburg. Und sonst mache ich nichts. Also das sind teilweise 3 Monate, wo ich keine Konzerte spiele. Ich lerne neues Repertoire. Ich gehe immer in ein wunderbares Haus im Süden Sizilien, wo ich die Batterien wieder auflade. Es gibt doch Momente, wo ich meine Ruhe brauche, auch im Januar zum Beispiel, wo auch das Reisen sehr schwer ist. Teilweise werden so viele Flüge abgesagt.
Ja, man hat so schwer zu tragen,
genau.
Mit dicken Mäntel an und aus.
Genau,
ist furchtbar.
Und da bleibe ich sehr gerne zu Hause, oder ich mache Reisen, die nicht so weit von Berlin, wo ich lebe, sind, wo man innerhalb eines Tages wieder zurück ist. Es ist natürlich nicht leicht. Andererseits ist diese Liebe zur Musik eben so groß und so. Es ist so eine spannende Aufgabe, wie gesagt, diese Werke immer neu zu entdecken und auch die Energie von den Kammermusikpartnern, von den Orchestern, vom Publikum zu bekommen und zurückzugeben. Und dieses Nehmen und Geben, das macht mir sehr viel Spaß. Und wenn es eines Tages irgendwie das körperlich zu anstrengend wäre, dann würde ich gucken, einfach reduzieren oder vielleicht ein bisschen unterrichten. Man weiß es nicht, aber im Moment bin ich eigentlich mit dieser Situation sehr zufrieden.
Wenn Sie sagen, Sie haben 3 Monate Zeit, um neues Repertoire zu studieren, wie viel schafft man denn da? Oder ich frage mal andersrum, wie lange braucht man denn, um eine Mondscheinsonate richtig vortragsreif zu lernen, dass man wirklich etwas sagen kann mit dieser Musik?
Es ist schwierig. Normalerweise, was ich mache, ist, ich lerne diese Stücke, aber die spiele ich nicht in der Saison, die darauf folgt, sondern ich lasse sie dann ein Jahr stehen und dann ein Jahr später spiele ich sie. Also man muss die Stücke wie einen guten Wein reifen lassen. Und vielleicht kommen wir wieder an diese Erinnerungen vom Anfang, weil Sie haben bestimmt in der Schule Gedichte auswendig gelernt und die können Sie heute noch, weil das ist Teil von Ihnen geworden. Und Sie können es einfach so fließen. Und ich finde, je länger man ein Stück in sich hat, je länger das Teil vom System ist, desto spontaner und natürlicher rauskommt. Also das ist wichtig, dass man Zeit lässt. Und da kommen wir wieder zurück. Wie können wir, wenn ich morgen in der Carnegie Hall und die ganze Presse der Welt sitzt da und will mich aufheizen und ich bin der neue Guld mit den Oktaven von Horowitz.
Daumen runter.
Wie kann ich dann bitte schön die Diabelli-Variationen auf ein geistigen Niveau bringen, die das Stück einfach verdienen. Insofern irgendwie Zeit ist ganz wichtig. Mit Ruhe arbeiten und langsam weitergehen.
Mach mich ewig wieder jung. Das habe nicht ich gesagt und auch nicht Sie, sondern das ist Goethe. Das ist das dritte Mignon-Lied. Wir haben das zum Schluss aufliegen in einer Vertonung von Hugo Wolf. Elisabeth Schwarzkopf, wieder eine Sängerin, die schon Legende geworden ist, mit Gerald Moore als Begleiter. Das liegt jetzt vielleicht zufällig am Ende dieser Sendung auf, aber wir haben ja angefangen mit der Frage, wie lange ist man jung, Herr Piemontesi? Mach mich ewig wieder jung, ist das erstrebenswert für Sie? Oder ist das Älterwerden eben auch eine Qualität?
Auch bestimmt. Wie gesagt, man muss das gut kombinieren und vielleicht beide Aspekte gut kultivieren. Also ein bisschen wie Edwin Fischer gemacht hat. Oder ich finde, eine Künstlerin, die das meiner Meinung nach auch wunderbar macht und leider jetzt aufhört zu spielen, ist Maria João Pires. Es gibt eine bestimmte Jugendlichkeit in ihrem Spiel. Und doch, wenn man jetzt die späten Bagatellen von Beethoven oder das vierte Konzert hört, es gibt doch eine Reife, eine Einfachheit im Spiel, die fast eine distillierte Einfachheit. Genauso wie Bartok das dritte Konzert am Ende des Lebens mit dieser unglaublich leichten und einfachen Melodie anfängt, die nur ein Komponist schreiben konnte, wenn er eben das ganze Leben andere Stücke geschrieben hat. Oder Mozart mit dem letzten Konzert. Genauso können Interpreten werden und das wünscht man sich natürlich.
Wobei bei Mozart muss man immer sich klar sein, der ist jung gestorben.
Ja. Aber
sein letztes Konzert, da wusste er nicht, dass es sein letztes sein würde, sondern wer weiß, was er noch alles komponiert hätte, wenn er 70 geworden wäre.
Ich finde immer lustig, dass die Musikwissenschaft das Spätwerk von Schubert mit 19 Jahren einstuft. Also insofern, da gab es schon Fälle. Aber kurz zu Schwarzkopf. Die ist wirklich auf Platz 1 meiner Lieblingsmusikerin. Also da gibt es für mich ist keine Konkurrenz. Das ist das Beste, was meiner Meinung nach jemals existiert hat, von dem man das hören kann. Also es kann natürlich sein, dass wenn man Liszt gehört hätte oder anderen, dass man sich anderen entscheiden würde. Aber ich finde, das ist die Perfektion in allen Bereichen. Die ganzen Charaktere werden dermaßen eindeutig und klar dargestellt. Dennoch werden sie nie auf den Kopf gehauen. Sie deutet immer Sachen an. Vielleicht ihre Vorliebe zur Operette, das hat sie auch in Kunstliedern übertragen. Also man hört immer diese Stimmungen. Sie sagt irgendwas mit der Sprache oder mit der Melodie. Man merkt, man geht in eine andere Welt, zum Beispiel in einem Übergang, aber es wird nie auf den Kopf gehauen. Diese Intonation, das Legato eben. Ich komme wieder zurück, das Legato. Das ist irgendwas, was vielleicht heutzutage nicht mehr richtig kultiviert wird. Und das hatte sie in einem Maße, die fast niemand hatte. Und ich hoffe wirklich, irgendwie noch in den nächsten Jahren eine solche Stimme noch zu hören, weil man muss auch vielleicht als Pianist, als Musiker sich doch von diesem Instrumenten das Natürlichste von allen inspirieren lassen.
Diese Aussage wird Ihnen jetzt bei vielen jungen und älteren Sopranistinnen keine besonderen Freundinnen machen, aber die Latte liegt hoch und Sie versuchen alle Ihr Bestes.
Absolut.
Vielen Dank, Francesco Piemontesi, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Wir schließen mit diesem Mignon-Lied von Hugo Wolf, gesungen von Elisabeth Schwarzkopf, Gerald Moore, der legendäre Pianist, begleitet.